NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In dieser Woche hören Sie die letzten drei Folgen aus Windstärke 17 von Caroline Wahl, vorgelesen von Maximiliane Hecke. In dieser anrührenden Geschichte kämpfen das Gute und das Böse einen permanenten Kampf gegeneinander. Und es geht darum, dem Leben die Stirn zu bieten.
Zuvor spulen wir ein wenig zurück zu den letzten Ereignissen des vorigen Teils.
Als sich Ida, die mit Schuldgefühlen aus ihrer schrecklichen Kindheit kämpft, gerade in der warmen Herzlichkeit von Marianne und Knut auf Rügen entspannen könnte, platzt die Nachricht, dass Mariannes Krebs wiedergekommen ist. Sie hat Metastasen im ganzen Körper. Da brechen alle alten Wunden in Ida wieder auf. Sie kämpft mit ihrem Fluchtreflex und entschließt sich dann aber doch zu bleiben, um sich um Marianne zu kümmern und für sie zu kochen. Denn Essen ist so wichtig. Und dann ist da ja noch Live, der sich als beständiger erweist als gedacht.
Am nächsten Tag sind die Brötchen wieder perfekt goldbraun. Das Wetter ist auch besser, wie Knut und ich feststellen. Die Sonne scheint und der Himmel ist endlich mal wieder blau. Kein Wind, kein Regen. Marianne: Ihr und euer Wetter. Knut und ich fühlen uns ertappt und wechseln einen beschämten Blick. Ich: Wann kommt das Chemotaxi? Marianne: Um 13 Uhr. Nach dem Frühstück flüchte ich in mein Zimmer und warte wie Marianne auf das Chemotaxi. Ich sitze am Schreibtisch, schaue abwechselnd auf den bunten Blumenstrauß, den Marianne mir gestern Nachmittag im Garten gepflückt hat, und zu der Diddelmausuhr an der Wand. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Rausgehen, rennen, schwimmen. Hier drinnen ist es mir zu laut, zu gefährlich. Die Gedanken zerschneiden mein Inneres messerscharf zu ungleich großen Gulaschklumpen. Aber ich kann nicht rausgehen. Ich kann nicht aufstehen. Ich muss mit Marianne warten. 9.58 Uhr. Ich höre leise klassische Musik aus dem Wohnzimmer. Marianne liest wahrscheinlich gerade Zeitung und ich sollte ihr Gesellschaft leisten. Aber ich kann mich nicht überwinden. Ich habe einfach so Angst, die Angst in ihren Augen zu sehen. Die Minuten verstreichen, während ich mehrmals kurz davor bin, zu Marianne zu gehen. Dreimal stehe ich auf und einmal habe ich sogar die Türklinke in der Hand. Aber dann bin ich doch zu schwach. Die Angst, die Todesangst. Ich bekomme schlecht Luft, mein Herz sticht. Fuck. Einatmen, ausatmen. So wie Viktor gesagt hat. 4, 7, 8. Langsam durch die Nase einatmen, bis 4 zählen. Atem anhalten, dabei bis 7 zählen. Kräftig aus dem Mund ausatmen, dabei bis 8 zählen. Wiederholung. Meine Atmung beruhigt sich, mein Herz beruhigt sich. Jetzt keine Panikattacke. Das wäre wirklich ein Scheiß-Timing. Um 11.24 Uhr schaue ich mir am MacBook eine Folge Guidos Deko Queen an. Motto: Flauschig, wohnlich, angesagt. Bring mit deinem neuen Teppich Gemütlichkeit in dein Zuhause. Um 12.37 Uhr wiederhole ich nach Bedarf noch ein paar Mal die 478-Atmung. Um 12.55 Uhr höre ich, wie Marianne im Eingangsbereich herumwuselt, vermutlich Schuhe anzieht. Um 12.59 Uhr fährt das Chemotaxi an meinem Fenster vorbei. Es sieht aus wie ein normales Taxi, das es ja auch ist. Und niemand von außen ahnt, dass das Taxi gerade ein Chemotaxi ist. Die meisten denken wahrscheinlich, dass Touristen drin sind. Wer bestellt sich denn sonst ein Taxi auf der Insel? Jeder, der hier lebt, hat ein Auto oder Fahrrad. Die Wege sind kurz. Ich höre, wie Marianne "Bis nachher!" ruft, die Tür schließt und murmle "Tschüss!" Ich sollte rausgehen in die Sonne, aber gehe nicht raus in die Sonne. Um 14 Uhr sitzt Marianne vermutlich in dem Chemosessel und bekommt die Infusion. Und während Marianne die Infusion bekommt, sitze ich auf dem harten Holzstuhl und atme 4, 7, 8. 4, 7, 8. Noch eine Folge Guidos Deko Queen. Motto: Lebensveränderung. Neues Leben, neuer Raum. 4, 7, 8. Um 15.35 Uhr fährt das Chemotaxi wieder an meinem Fenster vorbei. Ich höre, wie Knut zur Tür rennt. Ich habe Knut noch nie rennen gehört oder sehen. Ein paar leise gewechselte Worte, die ich nicht richtig verstehen kann. Meine Hand auf der Türklinke, dann wieder 4, 7, 8. Mamas Gesicht, Mariannes Gesicht. Mit 4, 7, 8, 4, 7, 8, 4, 7, 8 könnte auch so ein Haftbefehl-Track starten, denke ich. Um 15.45 Uhr höre ich wieder klassische Musik im Wohnzimmer. Stelle mir vor, wie sie da ganz schwach auf dem Sofa liegt, zugedeckt mit der weißen Wolldecke, und bin taub, mache nichts, kann nichts machen. Sehe Mama, wie sie die letzten Wochen auf dem Sofa lag, schwach, betrunken. Ich hätte fahren sollen, brüllt es in meinem Kopf. Als Mama auf dem Sofa lag, bin ich auch gefahren, nach Prag. Und als ich wiederkam, war sie tot. Um 17.59 Uhr ein Klopfen. Marianne steht in der Tür. Sie ist ein bisschen blass, hat aber noch alle Haare. Marianne, Abendbrot? Ich frage sie nicht, wie es ihr geht oder wie es war, sondern sage, kein Hunger, und hasse mich dafür. 4, 7, 8, 4, 7, 8. Ich hätte fahren sollen. Eine Nachricht ploppt auf. Tilda, dieses Wochenende fahren wir runter und räumen die Wohnung leer. 4, 7, 8. Tilda, falls du mitkommen willst, können wir dich abholen. Nein, nein, nein. Ich? Nein. Ich lasse mich bäuchlings aufs Bett fallen und beiße ins Kissen. Dieses Wochenende. Sie räumen die Wohnung aus und ich schaffe es nicht, dabei zu sein. Nach meinem Besuch in Hamburg habe ich gedacht, dass ich es doch schaffen und auf den letzten Drücker runterfahren könnte. Aber jetzt weiß ich, dass ich das nicht schaffe. Nicht jetzt. Nicht jetzt, wo Mariannes Chemo begonnen hat. Was ist, wenn ich runterfahre und sie dann tot ist, wenn ich wieder hochfahre? Alles bricht zusammen, denke ich. Alles bricht zusammen. 4, 7, 8. Ein Klopfen. Bitte nicht. Ich drehe meinen Kopf zur Tür. Knuts Kopf. Ein Teller mit einem Käsebrot in der Hand. Knut, geht's dir gut, Ida? Ich bleibe auf dem Bauch liegen, weil es jetzt auch egal ist. Ich? Ja, voll. Nur Bauchweh. Ich? Deswegen liege ich auf dem Bauch. Ich stell dir das mal auf den Tisch, sagt Knut und stellt mir das Käsebrot auf den Tisch. Ich? Danke. Knut? Gute Besserung. Ich? Danke, Knut. Irgendwann überkommt mich die Müdigkeit. Ich döse ein, finde im Halbschlaf Mama auf, finde dann Marianne auf, 4, 7, 8, stehe auf, ziehe mir Laufsachen an, stecke mir meine AirPods in die Ohren, schleiche aus dem Haus und renne mit viel zu lauter Musik in den Ohren in den Wald. Ich klettere über den Zaun, renne den Baumwipfelpfad hoch, Kreis um Kreis, und alles kommt hoch. Ihre letzten Wochen kommen hoch, die ich so tief vergraben habe. Ich renne hoch und alles kommt hoch. Wie sie auf dem Sofa lag, wie ich die geschmierten Brote, die ich ihr hingestellt habe, meistens unberührt wieder mitnahm. Wie ich ihr dann nur noch diese arschteuren Mahlzeiten, Ersatzshakes und Proteinriegel hinstellte, die ich auch meistens unberührt wieder mitnahm. Wie ich mich freute, wenn ich mal hörte, wie sie aufstand, nicht auf die Toilette, sondern in die Küche ging und nicht die Kühlschranktür, sondern die Küchenschublade öffnete, in der kein Alkohol, sondern Haferflocken, Cornflakes, Süßigkeiten, Reis, Nudeln und so ein Zeugs waren. Wie ich ihr Wodka brachte, wenn sie welchen wollte. Wie sie es immer merkte, wenn ich den Wodka mit Wasser verdünnt hatte. Der Fuchs. Ida, nicht schon wieder. Wie sie einmal sogar lachen musste, als sie es wieder merkte. Wie ich ihr sagte, dass ich nach Prag fahre. Wie sie erwiderte, viel Spaß. Wie ich nicht Tilda anrief, damit sie kommt, wenn ich nach Prag fahre. Wie ich Tilda nicht erzählte, wie schlimm es wirklich um Mama stand. Wie ich mich überhaupt am Ende gar nicht bei Tilda meldete. Langsame Schritte, Tür, Schublade, Rascheln, Cornflakes, die in eine Schüssel gefüllt werden, Kühlschranktür, kein Alkohol, sondern Milch, Besteckschublade, Löffel, Schritte. Ich würde alles tun, um das noch einmal zu hören. Ich würde alles tun, um die Zeit zurückzudrehen. Ich würde alles tun, um die Zeit zurückzudrehen und dann alles anders machen. Ich würde Tilda anrufen. Vielleicht an dem Abend, als unser letzter großer Streit stattfand. Nach Mamas »Ich will nicht mehr leben« oder nach meinem »Dann lass es halt« und ihrem »Scheißkuh« würde ich Tilda anrufen. Ich würde ihr berichten von Mamas Glasing und leeren Augen, die aufgegeben hatten. Ich würde ihr berichten, dass ich in Mamas glasigen und leeren Augen ihren Tod sah. »Sie kann einfach nicht mehr«, würde ich zu Tilda sagen. »Und ich kann auch nicht mehr«, würde ich ihr vielleicht auch sagen. »Sie kann einfach nicht mehr«, brülle ich die 40 Meter runter. »Und ich kann auch nicht mehr«. 4, 7, 8. Ich halte das Geländer fest umklammert, schaue runter, denke an Mama, denke an Tilda, denke an Marianne, denke an Käsekuchen, löse meine Hände vom Geländer, ziehe mein Handy aus meinen Shorts und schreibe live. Ich, hi. Er antwortet nicht, er schläft wahrscheinlich. Ich rufe live an, lege wieder auf. Was erwarte ich von ihm? Dass er kommt und mich rettet? Dass er kommt und mich hier runterholt, damit ich nicht runterschauen muss? Ich stopfe mein Handy wieder in die Shorts. Kurz danach klingelt es. Anruf von live, sagt Siri. Ich tippe zweimal auf meinen linken Kopfhörer, um ranzugehen. Lives Stimme aus meinen AirPods. Ida, alles gut? 4, 7, 8. Ich, Ida? Hi, live. Ein Krächzen. Ida, alles gut? Wo bist du? Zu Hause? Ich drehe mich um, damit ich nicht mehr runterschauen kann, rutsche am Geländer entlang nach unten und setze mich auf den Boden. Nein, nicht weinen. 4, 7, 8. Adlerhorst, oben. Ich komme. Ich höre, wie es raschelt und dann eine Tür zuschlägt. Ida, bist du noch dran? Treppen trampeln. Tür, Autotür, der Motor jault auf. Während er fährt, telefoniert er mit mir. Er erzählt mir, dass der schlimmste Kuchen seiner Oma der gedeckte Apfelkuchen war. Sie nahm keinen Zucker, weil sie meinte, die Äpfel wären süß genug. Aber die Äpfel waren nie süß genug, sagt Leif. Er erzählt, dass er vorhin ein paar Folgen Succession geschaut hat und nicht versteht, warum alle die Serie so geil finden. Sau langweilig und redundant, sagt Leif. Ich höre, wie er aussteigt, schnelle Schritte auf Waldboden, obwohl sein Fuß doch verletzt ist. Ida, wie zur Hölle bist du hier reingekommen? Geklettert. Das ist sau hoch. Ich kann gut klettern. Sein armer Fuß, denke ich, als ich höre, wie er auf den Boden springt. Und dann, endlich, höre ich nach einer gefühlten Ewigkeit seine schnellen Schritte nicht mehr, nur noch aus meinen AirPods. Tippe zweimal auf meinen linken Kopfhörer. Sehe ihn, in Boxershorts und Pulli. Er sieht mich, rennt auch die letzten Schritte zu mir, hält mir die Hand hin, ich nehme sie, er zieht mich hoch und nimmt mich fest in den Arm. Ich habe Mama sterben lassen, flüstere ich irgendwann in seine Brust. Live streichelt mir über die Haare. Ich kann das nicht, flüstere ich in seine Brust. Mit Marianne. Ruhig atmen, Ida. Ich weiß. 4, 7, 8. Wenn sie stirbt, flüstere ich. Psst, sagt Leif, während er mir über die Haare streichelt. Und ich bin da, Ida, sagt er. Er nimmt mein Gesicht in beide Hände, streift mir mit den Daumen den Regen aus dem Gesicht. Er hält mein Gesicht in seinen Händen und sagt noch einmal, ich bin da. Ida. Du wiederholst dich, sage ich, und dann frage ich, bist du wirklich da? Leif schaut mir in die Augen und sagt, ja. Bleibst du auch da? Leif schaut mir immer noch in die Augen und sagt noch einmal, ja. Ja? Frage ich. Ja, sagt er noch einmal. Versprochen? Frage ich. Leif schaut mir immer noch in die Augen. Mein Gesicht liegt immer noch in seinen Händen. Und er sagt, versprochen. Gut. Ich bette mein Gesicht wieder auf seine Brust, weil seine Augen mir gerade zu grün sind. Ich hab so Angst, dass sie auch stirbt, murmle ich in seine Brust. Sie stirbt nicht. Sie ist stark. Halt dich besser fern von mir. Alle Menschen, die ich liebe, sterben. Psst, sagt Leif wieder. Und ich höre auf zu sprechen, konzentriere mich auf meine Atmung, auf Leifs Geruch. Ich war noch nicht einmal an ihrem Grab. Friedhöfe sind auch scheiße. Das stimmt. Ich hatte mal eine Mitschülerin, die hat gegenüber vom Friedhof gewohnt. Die Arme. Das Haus war schön. Neu, mit ganz vielen Fenstern. Ich glaube, sie hatte sogar einen Pool. Trotzdem. Ja, schon scheiße, murmle ich in seine Brust. Wir stehen immer noch in der Umarmung da. Für Außenstehende sehen wir vielleicht wie trauernde Geschwister aus, deren Mutter vor kurzem auf irgendeinem Weg unter die Erde gebracht wurde, denke ich. Aber wir sind ja die Einzigen hier oben. Und frage, sollen wir runtergehen? Leif macht keine Anstalten, die Umarmung aufzulösen und sagt, eigentlich müssen wir warten, bis die Sonne aufgeht, oder? Sieht das schön aus von hier oben? Ich weiß nicht, war noch nie um 5 Uhr morgens hier, aber ich denke schon. Wir setzen uns auf den Boden und lehnen uns ans Geländer. Leif legt den Arm um mich. Ich schmiege mich an ihn und so warten wir schweigend auf den Sonnenaufgang. Für Außenstehende sehen wir wahrscheinlich aus wie ein Liebespaar, denke ich. Aber wir sind ja immer noch die Einzigen hier oben. Der Sonnenaufgang sieht tatsächlich schön aus von hier oben. Ich? Sieht schon schön aus. Hand in Hand laufen wir nach dem schönen Sonnenaufgang schweigend den Baumwipfelpfad hinunter. Leif in Boxershorts, ich in Shorts und Oversize-Shirt. Er humpelt leicht. Auf dem Parkplatz kommen uns 2 ältere Männer mit Rügen-Shirt entgegen. Der eine murmelt, ach, noch einmal jung sein. Wenn der wüsste, denke ich. Schweigend sitzen wir im Auto, bis Leif vor der kleinen Bäckerei parkt, in der wir uns nach meinem letzten Adlerhorst-Ausflug 2 Kaffee zum Mitnehmen bestellt haben. Leif, Kaffee? Ich, ja, aber du hast nur Boxershorts an.
Trägt man das jetzt nicht so?
Nein. Da muss Renate jetzt wohl durch, sagt er, während er aus dem Auto springt. Ich öffne die Tür und der Duft von frisch gebackenen Brötchen ist das Schönste, was ich seit langem gerochen habe. Ich? Wir könnten Knut und Marianne Brötchen mitbringen. Dann müssen wir keine Brötchen aufbacken oder Toasties toasten. Leif nickt. Renate? Moin, Leif! Moin, Renate. 2 Kaffee zum Mitnehmen und 1 Tüte Brötchen.
Wie viele?
2 für mich, 3 für Knut, 2 für Marianne. Ich? 7 für uns. Wie viele willst du? 3? Ich will, dass Leif mitfrühstückt. Leif? 11. 3 Laugen, 3 Mohn, 2 Sesam, 1 Kürbiskern, 2 Roggen. Ich sehe das Schokocroissant. Ich? Und ein Schokocroissant. Wenn man schon mal beim Bäcker Brötchen holt. Marianne und Knut sind noch nicht wach, als wir kommen. Leise decken wir den Tisch. Leif kocht Kaffee und als wir fertig sind, schlürfen wir einander gegenüberstehend, jeweils an der Küchenzeile lehnend, den inzwischen kalten Kaffee aus den To-Go-Bechern. Ich? Den hättest du dir sparen können. Ich stelle meinen leeren Becher auf die Ablage hinter mir. Ich mag den Kaffee von Renate. Schmeckt sogar kalt. Ich nicke und schaue ihn an, hoffe, dass er das Danke in meinem Gesicht lesen kann. Danke, Leif, dass du gekommen bist. Mitten in der Nacht. Jetzt sind wir quitt. Er lächelt. Wie geht's deinem Fuß?
Wieder gut.
Du humpelst. Er zuckt mit den Schultern. Passt schon. Und du? Geht's dir besser? Ja, sorry für den Überfall. War alles zu viel. Ich schulde ihm eine Erklärung. Marianne hatte ihre erste Sitzung gestern. Und dann hat Tilda geschrieben, dass sie am Wochenende die Wohnung ausräumen. Und alles ist hochgekommen. Leif nickt. Du kannst immer anrufen. Sind wir jetzt wieder Freunde? Er grinst schelmisch, stellt den Becher auf die Ablage, macht einen Schritt auf mich zu, macht noch einen Schritt auf mich zu und legt seinen Kopf schräg, als er direkt vor mir steht. Ich hoffe nicht. Ich will nicht mit dir befreundet sein, Ida, flüstert er, während seine Nasenspitze fast meine Nasenspitze berührt. Was willst du denn? Leif grinst. Sag es! Leif grinst. Du musst es sagen. Wieso muss ich es sagen? Weiß nicht. Weil es ein performativer Akt ist. Aber wenn es ein performativer Akt ist und ich es sage, gibt es ja kein Zurück mehr. Nein, dann muss ich erst noch in irgendeiner Weise zustimmen oder das Gleiche sagen. Leif lacht. Ich will mit dir zusammen sein, Ida. Zufrieden lächle ich, frage nicht, was genau er unter Zusammensein versteht, sage nicht, dass solche Sätze nur Teenager sagen und berühre endlich mit meiner Nasenspitze seine Nasenspitze. Geht doch. Ich nehme sein Gesicht in meine Hände, küsse ihn und denke, dass das einer der schlimmsten und schönsten Tage meines Lebens ist. Irgendwann steht Marianne in ihrem hellblauen Pyjama in der Küchentür. Sie sieht schwach und müde aus, aber hat noch alle Haare. Ein Kloß im Hals. Sie mustert uns beide von unten bis oben. Leif immer noch in Boxershorts. Leif: Morgen, Marianne. Guten Morgen, ihr beiden. Was macht ihr denn schon hier? Ich: Wir haben den Frühstückstisch gedeckt. Sogar Brötchen geholt. Marianne: Hast du hier übernachtet? Leif: So halb. Marianne: Was heißt denn so halb? Ein leichtes Lächeln auf ihren Lippen. Und ich freue mich, sie lächeln zu sehen, auch wenn das alles ein bisschen peinlich ist. Ich: Nicht, was du denkst. Leif: Wie geht's dir? Marianne: Ganz gut. Nur ein bisschen schlapp und flau im Magen. Ich wecke mal Knut und zieh mich an. Knut? Moin. Knut sieht heute mit seinen geschwollenen Augen und den dunklen Ringen darunter fast noch müder aus als sonst am Frühstückstisch und scheint schlaftrunken, wie er ist, gar nicht überrascht zu sein, dass Leif da ist. Knut: Will jemand das Schokocroissant? Ich: Ja, ich. Ich nehme das Croissant und kurz bevor ich reinbeiße, entscheide ich mich um, halbiere es und gebe Knut die kleinere Hälfte. Knut: Heute wird's richtig warm. Ihr könnt einen Strandtag machen. Ich lache auf. Ich glaube, ich könnte das alles. Das halbe Schokocroissant, Leif, der Marianne nach Schnittlauch fragt für sein Ei im Glas, Marianne, die sofort aufspringt, um ein Bündel Schnittlauch aus dem Garten zu pflücken, und Knut, der wie immer übers Wetter spricht und mal wieder einen Strandtag vorschlägt, mehr genießen, wenn nicht der Tod mit am Tisch sitzen und mir den Appetit verderben würde. Knut: Und was sind jetzt deine Pläne, Leif? Bist du noch Disc-Jockey? Leif: Ja, ich bin noch Disc-Jockey, aber ich lege zurzeit nicht auf. Ich denke an sein Set in Hamburg, an den anderen Leif und lege meine Croissant-Hälfte auf den Papagei auf meinem Teller. Was sind eigentlich Leifs Pläne? Frage ich mich auch. Und was sind meine Pläne? Und was sind Knuts Pläne? Und vor allem, was sind Mariannes Pläne? Wie lange plant sie in die Zukunft? Plant sie überhaupt noch in die Zukunft? Kann der Tod einfach entscheiden, was seine Pläne für Marianne sind? Oder hat Marianne da ein Mitspracherecht? Kann sie die Pläne vom Tod durchkreuzen, wenn sie besonders stark ist? Oder ist sowieso schon alles entschieden? Knut: Ich habe gehört, du baust da was um im Haus deiner Großeltern. Leif: Ja, ich richte mir ein Studio ein, damit ich von hier aus arbeiten kann, wenn ich länger bleibe. Knut: Aha, und was heißt arbeiten? Leif schmunzelt. Musik machen. Auf was für einer Mission ist Knut denn? Wollte er nicht noch ein bisschen übers Wetter sprechen? Aber mir soll es recht sein. Leif kann das aushalten und so erfahre ich auch endlich mal was über diesen Jungen, in den ich mich verliebt habe. Knut: Heißt das, du willst vielleicht ganz zurück auf die Insel ziehen? Leif schmunzelt immer noch. Ja, vielleicht, Knut. Ich spiele gerade mit dem Gedanken. Leif spielt mit dem Gedanken, vielleicht ganz zurück auf die Insel zu ziehen. Jetzt soll Knut fragen, was dann mit Hamburg ist. Will er die Wohnung dann ganz aufgeben? Zieht er in das Haus seines Opas? Marianne? Es reicht, Knut. Leif, die Marmelade schmeckt wirklich gut. Ida hat erzählt, dass du die selbst gekocht hast. Leif? Danke. Ja, wir haben so viele Beeren im Garten. Da musste ich gezwungenermaßen mit dem Kochen von Marmelade anfangen. Ich gebe einen Löffel von der Marmelade auf meine Schokocroissant-Hälfte, weil ich sie noch gar nicht probiert habe, und nehme einen großen Bissen. Leif? Wie läuft es eigentlich beim Schreiben? Eigentlich hatte ich es bisher genossen, kein Teil der Unterhaltung zu sein und ein wenig von Leifs Plänen zu erfahren, ohne selbst Fragen zu stellen und Gegenfragen einzukassieren. Und Schreiben ist wirklich nach Mariannes Krankheit und Mamas Tod das letzte Thema, über das ich sprechen will. Nicht so, murmle ich mit vollem Mund und blicke auf den Papagei auf meinem Teller. Ich? Ist da Vanille drin? Leif? Ein bisschen, ja. Ich liebe Vanille. Als die 11 Brötchen und das Croissant weg sind, sitzen wir noch eine halbe Stunde oder so mit unseren Kaffee- und Teetassen da und sprechen unter anderem über Tom Cruise. Knut ist anscheinend großer Tom Cruise-Fan. Als er beim Blättern der Fernsehzeitschrift Jack Reacher im heutigen Programm erblickt, nimmt ein Strahlen Besitz von seinem Gesicht, das ich bei ihm noch nie gesehen habe. Leif ist anscheinend auch Tom Cruise-Fan und die beiden diskutieren, welcher ihr Lieblings-Tom Cruise-Film ist. Ich finde Tom Cruise komisch, weil er so emotionslos und creepy wirkt und dann auch noch bei Scientology ist. Und Actionfilme mag ich auch nicht. Aber ich mische mich nicht in die Diskussion ein, weil ich keine Spaßverderberin sein möchte und es schön ist, dass alles gerade kurz so normal ist. Es ist so normal, wie Marianne irgendwann anfängt, den Tisch abzuräumen, weil sie Tom Cruise vielleicht auch creepy oder die Diskussion langweilig findet. Ich helfe ihr. Und dann stehen auch die beiden Tom Cruise-Ultras auf und helfen. Als Leif mir zart über den Unterarm streicht, während ich die Teller in die Spülmaschine räume, bekomme ich natürlich keine Gänsehaut. Leif? So, ich schau mal, was mein Opa so macht. Ich bringe ihn zur Tür, er öffnet sie, geht raus in die Sonne, dreht sich um und steht mir gegenüber. Ich im Türrahmen, er draußen in der Sonne. Ein Kuss, ein Streichen über meinen Oberarm, keine Gänsehaut. Ein Satz. Wenn du willst, kann ich dich begleiten. Ein Nachschub. Zum Grab deiner Mutter. Wieder keine Gänsehaut. Ich, keine Antwort in Mund, Kopf oder Bauch, nicke. Wir sehen uns, ruft er, während er in Boxershorts zu seinem Land Rover geht und schaut dabei mit seinem Lächeln über die Schulter. Ich bleibe im Türrahmen stehen, schaue live dabei zu, wie er in seinen weißen Land Rover steigt und bin voll voll. Ich wünsche mir so fest, dass ich die Zeit zurückdrehen könnte. Dass es wie vorher wäre, bevor Marianne mir das mit den Metastasen gesagt hat. Ich wünsche mir so fest, dass Marianne gesund ist. Dann hätte ich nur die Mama-Wolke über mir, die alles trübt, die immer da ist und sich sofort verdichtet, wenn ich sie mal kurz vergesse und da Glück in mir ist. Jetzt ist da auch noch die Marianne-Wolke neben der Mama-Wolke, die auch alles trübt, auch immer da ist und sich auch sofort verdichtet, wenn ich sie mal kurz vergesse und da Glück in mir ist. Während ich jetzt dem weißen Land Rover nachschaue, wird es quasi dunkel und ich garantiere für nichts, wenn Leif sich auch noch in eine Wolke verwandelt. Denn Leif hat das Zeug dazu, eine richtig dunkle, unheilbringende Gewitterwolke zu werden. Das würde ich nicht aushalten. Dann Wolkenbruch. Leif könnte bestimmt eine Sturmflut auslösen, die alles mit sich reißt.
Maximiliane Hecke mit einer weiteren Folge aus dem Roman Windstärke 17 von Caroline Wahl. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen, das Hörbuch bei Dumont Audio. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsapp. Deutschland steht als Gruppensieger im Achtelfinale der Fußball-EM. Dafür reichte der DFB-Elf ein 1:1 im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz. Mara Tellmann aus dem ARD-EM-Team zur Frage, ob das Remis nach den souveränen Siegen in den ersten beiden Spielen ein Rückschlag für die deutsche Mannschaft ist.
Da gibt's natürlich zwei Sichtweisen. Die deutsche Mannschaft selbst sieht das Spiel positiv, Zielgruppensieg erreicht, vor allem mit dem unbedingten Willen. Und Kapitän Gündogan meint, dass es solche Spiele auch braucht, um daraus für die nächsten Aufgaben Kraft zu ziehen, weil man jetzt an möglichen Schwächen noch arbeiten kann. Und gleichzeitig bleibt ja die Erkenntnis, Deutschland war besser, hatte mehr Spielanteile und Torchancen und mit dem Glauben an sich selbst hat man den Ausgleich noch erzwungen. Die internationale Presse, die schaut anders drauf, gerade die der Mitfavoriten wie Frankreich oder Spanien. Da hat man eine uninspirierte deutsche Mannschaft gesehen oder eine gewisse Zerbrechlichkeit bzw. Unfähigkeit. Vielleicht liegt die Wahrheit